Mach's wie Gott, werde Mensch. Das ist mein Thema für diese Weihnachten. Wir haben uns schon in den letzten Wochen so ein bisschen um dieses Thema herum Gedanken gemacht. Und heute ist quasi der Abschluss bzw. der Höhepunkt von dieser Predigtserie. Ich möchte einen Text lesen aus dem Neuen Testament. Im Philipperbrief ist er zu finden, Kapitel 2. Geht so wie miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinem göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher auch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Es ist interessant, dass insbesondere die neutestamentlichen Texte fast jedes Mal Aussagen über Gott verknüpfen mit Aussagen über uns beziehungsweise über die Qualität und die Art und Weise, wie wir Gemeinschaft und Beziehung leben. Das ist eine klare Ansage. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Er hat ein Beispiel gesetzt. Deshalb sagen manche Leute auch, Jesus Christus war quasi die Idee von Gott, ein Prototyp einer neuen Menschheit auf den Planeten zu schicken. Und in der Tat, wenn wir die Evangelien lesen und mal so die Wesenszüge von seinem Verhalten betrachten, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er Menschen begegnet ist, auch Menschen, die von anderen ausgegrenzt oder verurteilt wurden, abgewertet wurden. Keinem ist er aus dem Weg gegangen. Immer wieder hat er die Begegnung gesucht. Ich möchte den Fokus richten auf diesen Gedanken, er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Wenn es um diesen Gedanken geht, uns ein Beispiel daran zu nehmen, wenn Jesus wirklich so eine Art, wie gesagt, etwas salopp betrachtet, Prototyp einer neuen Menschheit wäre. Und stellen wir uns einfach mal vor, was wäre, wenn wirklich der größte Teil der Menschheit mit genau dieser Gesinnung leben würde, wie wir es von Jesus in den Evangelien finden? Könnte es sein, dass unser Planet anders aussehen würde? Könnte es sein, dass unsere Wirtschaft anders funktionieren würde? Könnte es sein, dass unser Sozialsystem, unser Gesundheitssystem, unsere Versorgung, wie wir mit älteren Menschen umgehen, komplett anders aussehen könnte? Ich glaube schon. Und weil ich das glaube und zutiefst davon überzeugt bin, dass hier eine besondere Kraft drin steckt, von der wir etwas lernen können, deshalb glaube ich, dass es sich lohnt, da auch noch mal wieder genauer hinzuschauen. Er entäußerte sich selbst. Was heißt das? Im Grunde genommen ist genau ein einziger Gedanke hier, er entleerte sich, er entäußerte sich, er schüttete sich aus, wie man einen Eimer Wasser ausschüttet. Das heißt in diesem Text, er hielt nicht an seinem Recht fest, dass er der König aller Könige ist, der Chef, die Quelle allen Lebens, was auch immer. Bisschen könnte man vergleichen, dass wie wenn er so eine Königsrobe anhat, so majestätisch und er zieht sie aus, hängt sie in den himmlischen Schrank, in die himmlische Garderobe und sagt, so jetzt werde ich Mensch. Aber es ist noch mehr als nur, dass er sein Gewand, die Pracht seiner Königswürde ausgezogen hat. Er hat sich komplett entleert, sich ausgeschüttet, sich ausgegossen. Man mag es kaum verstehen, kaum nachvollziehen, was für eine Wucht, was für eine Tiefe, was für eine Kraft in diesem Gedanken steckt. Er entäußerte sich selbst. Er, der König aller Könige, nimmt die Gestalt eines Knechts an, eines Kindes. Es gibt einen Vers im Hebräerbrief, der lautet wie folgt. Obwohl Jesus Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Da denkt man irgendwie, na, eigentlich, Jesus war doch der King, der ist da einfach so durchmarschiert, der hat das mal ganz locker abgerissen. Nein, die Bibel sagt sehr deutlich, dass hier Dinge waren, die für Jesus eine enorme Herausforderung waren und die so richtig tief an die Substanz von ihm gingen. Klassischerweise wird dieser Text aus dem Hebräerbrief verstanden in Bezug auf das Leiden Jesu, was wir beschrieben finden im Garten Gethsemane, am Kreuz. Aber möglicherweise ist mit diesem Leid vielleicht noch was ganz anderes gemeint. Nicht allein der Garten Gethsemane, nicht allein die Kreuzesaktion, sondern vielleicht war es sogar genau dieser Augenblick, als Jesus sich entschied, sich komplett zu entleeren, sich auszuschütten. Keiner von uns vermag, sich vorzustellen, was das ihn gekostet haben mag. Ich will einmal so ein paar Sätze vorlesen, wie Gott an unterschiedlichen Stellen der Bibel beschrieben wird. Da gibt es natürlich eine Fülle und der Abend würde jetzt auch gar nicht ausreichen dafür. Und ich wähle mal drei Stück da heraus. Eine aus dem Propheten Jesaja Kapitel 40. Kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Spanne seiner Hand bestimmen? Kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und die Hügel auf eine Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht der Herr jemand, bei dem er sich Rat holt? Einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je einer neue Erkenntnisse vermitteln, um ihm die Augen zu öffnen für das, was er zu tun hat? Nein, niemals. Denn seine Augen sind auf die Völker wie ein Tropfen. In seinen Augen sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer, ein Stäubchen auf der Waage. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Das ist eine einfache Beschreibung, wo Menschen versuchen, die Größe und die Großartigkeit Gottes zu beschreiben, die gesamten Wassermassen der Erde in der hohlen Hand zu messen. Das Universum, was sich immer weiter ausdehnt, mit der Spanne seiner Hand abzumessen. Hunderte, Millionen von Lichtjahren, Ausdehnungen, die wir noch nicht mal mehr in unseren Kopf hineinbekommen, uns vorstellen können. Die Nationen, die Völker der Erde sind wie ein Tropfen am Eimer. Was für ein Bild! Die Vereinten Nationen halten sich für enorm wichtig, sind auch wichtig für uns. Die ganzen Völker, aber für Gott sind sie wie so ein Staubkörnchen auf der Waage. Bedeutungslos gegenüber seiner Macht, gegenüber seiner Größe. Ein weiterer Text aus dem Kolosserbrief. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles geschaffen. Was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige, Herrscher, Mächte, Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da, alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er ja den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat es beschlossen, mit seiner ganzen Fülle, mit der Fülle seines ganzen Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Alles ist durch ihn geschaffen, für ihn geschaffen. Und jetzt entleert er sich selber. Er schüttet sich selbst aus für Menschen. In den Evangelien taucht es immer wieder auf, diese extravagante Großzügigkeit, mit der er Menschen begegnete. Ich habe es einige Male schon erwähnt, da gab es eine Frau, die eine Begegnung mit ihm hatte, die ihr Leben so stark verändert hat, dass sie eines Tages zurückkam in die Männerrunde, wo sie alle so zusammenstarrten. Und das war ja schon sowieso eine Herausforderung für sich. Das hat sich nicht so leicht eine Frau dann getraut. Und sie kommt mit so einem Fläschchen Salböl, was sage und schreibe so teuer war wie ein ganzes Jahresgehalt. Stell dir mal vor, du gehst hier zu Douglas oder Müller und kaufst so ein Fläschchen für, sagen wir mal, 25.000, 30.000 Euro. Und schüttest das einfach über jemanden aus. Hallo? Hör mal, das ist ganz schön krass, oder? Und die Jünger haben natürlich auch Stress gemacht. Da waren einige dabei, die haben gedacht, hör mal, also das geht ja wirklich zu weit. Das kannst du ja nicht bringen, hör mal. Chef, was machst du denn da? Was lässt du denn da? Das kannst du doch nicht zulassen. Was wir mit dem Geld alles machen könnten, das könnten wir den Armen geben. Und Jesus ist überhaupt nicht drauf eingegangen. Da wird so etwas sichtbar von diesem Herz, dieser extravaganten Großzügigkeit. Er hatte sich ausgeschüttet. Was war denn da so ein Jahresgehalt für ihn in seiner Perspektive? Er hatte einen ganz anderen Horizont, mit dem er über dieses Thema nachdachte. Ein letzter Text aus dem ersten Buch Könige. Es ist die Zeit, wo der König Salomo den Tempel baute. Und mitten in dieser Ansprache finden wir folgenden Satz. Jedoch kann Gott überhaupt auf der Erde wohnen? Fragt Salomo. Ist nicht sogar der Himmel zu klein, um dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich für dich gebaut habe? Wie ist es dann möglich, dass Jesus sich so entäußert hat? Und ich komme nochmal zurück auf diesen Gedanken. An seinem Leiden hatte er Gehorsam gelernt. Möglicherweise war das größere Leiden vielleicht sogar nicht Golgatha, sondern dieser Augenblick, sich zu entleeren. Aber er hatte sich darauf eingelassen. Es geht nicht darum, mir jetzt das eine gegen das andere abzuwägen, sondern den Blick dafür zu öffnen, was das für ihn gekostet haben musste. Und nicht nur das Ende zu sehen, sondern auch genau diesen Gedanken zu sehen. Denn genau mit diesem Gedanken werden wir ermutigt, hey, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat, schreibt Paulus. Das ist ein Beispiel für euch. In der Regel sind Gemeinschaften so organisiert, du gibst mir, was ich brauche, dann gebe ich dir, was du brauchst. Fertig. Und wenn es gut geht, funktioniert das auch ganz gut. Und wenn nicht, gibt es halt ein bisschen Stress und Streit. Und dann haben wir so unsere Techniken und Strategien, wie wir dann versuchen, das trotzdem irgendwie hinzukriegen. Aber hier ist was ganz anderes. Hier ist ein ganz anderes Bild. Hier ist ein Bild, ich lasse mich total auf euch als Menschen ein. Ich halte nichts zurück. Und das ist das Beispiel, was Jesus uns gibt. So, was ist das, was hat das Herz von Jesus bewegt, was hat das Herz von Gott bewegt, solch einen dramatischen, vielleicht sogar schmerzhaften Schritt und Einschnitt in seinem Leben hinzunehmen? Ich glaube, es war die Liebe. Die Liebe zu Menschen und die Liebe zu seinem Vater. Und ich glaube es weiter, Gott, Jesus hatte damit ein Ziel. Wir singen in unseren Weihnachtsliedern und auch in vielen anderen Kirchenliedern von Jesus als dem Retter, der uns rettet, der uns befreit, der uns von unserer Sündenlast befreit. Und das ist gut so, weil Sündenlast gibt es. Aber in der christlichen Tradition gibt es verschiedene Ansätze. Ich will nur mal zwei herausgreifen. Die eine habe ich schon genannt, die ist in der Wesentlichen vertreten in der sogenannten Westkirche. Aber es gibt eben nicht nur die Westkirche, für uns kaum bekannt und kaum vertraut. Wir haben kaum ein Bewusstsein dafür. Es gibt auch eine Ostkirche, heute bekannt durch die orthodoxe Kirche. Und die Ostkirche hatte schon sehr früh einen ganz anderen Akzent auf dem, was Jesus getan hat, warum er in unsere Welt kam. Im Vordergrund der Ostkirche stand gar nicht so sehr die Schuld und die Sünde und das Retten. Das Retten wohl, aber nicht unbedingt Schuld und Sünde, sondern dass Jesus gekommen ist, um die Herzen von Menschen zu verändern. Und das finde ich einen faszinierenden Gedanken. Weil damit wird klar, Christsein, wie in vielen unserer Köpfen in unserer westlichen Kultur, ist ja ewiges Leben etwas, was nach dem Tod anfängt. Und ansonsten versuchen wir möglichst brav zu sein, damit wir dann auch in den Himmel kommen. Und ich glaube, das ist eine sehr verkürzte Darstellung. Es geht um viel mehr. Das ewige Leben ist nicht das Leben, was nach dem Tod anfängt, sondern es ist das Leben des Ewigen, das wir empfangen, wenn wir ihm unser Herz öffnen. Dann pulsiert sein Herz, sein Leben in uns. Und genau darum geht es. Gott will hineinkommen in unsere Herzen und er will durch seine Gegenwart etwas bewegen. Durch sein Pulsieren in unseren Herzen will er Herzen verändern. Und so wie unser biologisches Herz Leben durch unseren Körper pumpt mit einem komplexen und riesigen System tagtäglich. Das Herz ist das Erste, was wächst, nicht das Gehirn. Erst kommt das Herz, das Gehirn kommt später. Und heute weiß man, dass in dem Herzen, das Herz herum, wie so ein kleines Gehirn auch zu finden ist, ein neurologisches Netzwerk. Und es ist genau hier, wo wichtige Signale an unser Gehirn gehen. Unser Gehirn nimmt diese Signale wahr, produziert einen Gedanken und jeder Gedanke produziert eine chemische Substanz, die wir als Gefühl wahrnehmen. So, wir denken, es kommt vom Gehirn, aber in Wirklichkeit kam es vorher von woanders. Und manch einer kennt vielleicht solche Situationen in seinem Leben, wo du einen Gedanken hattest in Bezug auf eine Situation, eine Entscheidung, die zu treffen war. Und du hast gemerkt, vorher, bevor du diese Entscheidung getroffen hast, wo du drüber nachgedacht hast, war eigentlich ein anderer Gedanke da. Kennst du das? Und komischerweise hat sich herausgestellt, dass der Gedanke richtiger gewesen wäre. Kennst du das? Das war der Gedanke, der aus dem Herzen kam. Das Gehirn hat es verarbeitet, aber dann kam so dieser analytische Verstand, der sagt, nee, das kann nicht sein. Es muss anders sein. Und was wir lernen müssen ist, dass wir wieder unseren Kopf, unser Herz in Einklang bringen, in Stimmigkeit bringen und lernen, auf unser Herz zu spüren und zu hören. Ich habe es schon einige Male hier in unserer Kirche erzählt. Es gibt ja Studien darüber, wie das Herz Dinge ausstrahlt. Und zwar produziert dieses Herz ein elektromagnetisches Feld, was messbar ist und was auch seine Umgebung beeinflusst. Und ich möchte ganz kurz eine Sache mal vorlesen. Es gibt wirklich einen Haufen Studien. Ich habe mich damit mal ein bisschen intensiver beschäftigt, weil ich das so faszinierend finde. Und so wie diese Studie, von der ich jetzt gerade lese, gibt es eine ganze Menge andere, die genau die gleiche Aussage haben. Und zwar, vom 7. bis 30. Juni 1993 trafen sich etwa 2500 Meditierende in Washington D.C., um an einem kontrollierten Experiment teilzunehmen, bei dem sie sich auf den Frieden und kohärente Energie fokussierten. In den ersten 5 Monaten des Jahres war die Anzahl der Gewaltverbrechen stetig angestiegen. Doch kurz nach Studienbeginn gingen Gewalttaten, kriminelle Delikte, Unruhen in Washington statistisch signifikant zurück. Laut einer Erhebung, laut einem Bericht von FBI, Uniform Criminal Crime Reports. Ein Hinweis darauf, wie eine relativ kleine Gruppe von Menschen die Liebe und in Liebe und mit demselben Ziel zusammenkommen, einen statistisch signifikanten Effekt auf diverse Bevölkerungen ausüben können. Nochmal, hier ist eine Gruppe von Leuten, hier 2500 Leute, die zusammenkommen, sich ausrichten und auf eine bestimmte Form von Meditation, auf Frieden, auf Liebe für Menschen und, weiß jetzt keine Details. Und es ist messbar, dass die Kriminalitätsrate deutlich signifikant zurückgeht. Das ist jetzt einfach eine Gruppe, die einfach nur mit dem Gedanken an Frieden und Liebe zusammenkommt. Ich glaube, ihr erahnt es. Wenn Menschen zusammenkommen, im Namen von Jesus Christus, die ihr Herz gemeinsam ausrichten, diesen Frieden Gottes, den er gebracht hat, in ihr Herz zu bringen und genau das auszustrahlen. Ich glaube, dass Christen, die eins sind, die klar ausgerichtet sind, deutlich mehr verändern können, als wir uns das je bis jetzt vorgestellt haben. Und ich glaube, das Beste kommt noch. Wie soll das gehen, sagt vielleicht der ein oder andere. Nun, Gott selbst kommt in unser Herz. Auch im Philipperbrief werden wir ermutigt. Gott selbst ist ja in euch am Werk. Und er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das ist dieser Gedanke, den die Ostkirche aufgegriffen hat, den sie viel stärker betont als den Gedanken, dass Christus der Retter ist und uns von unserer Sündenlast befreit, sondern dass sie einen starken Fokus darauf haben, Gott selbst ist in uns am Werk und er kommt in unsere Herzen. Er hat sich ausgeschüttet, er hat sich entleert, um mit dieser Kraft ein Beispiel zu setzen und Herzen von Menschen zu verändern. Und in diesem Sinne wünsche ich uns ein frohes Weihnachtsfest. Christus hat sich entleert für dich. Und vielleicht wäre das eine Gelegenheit, mal drüber nachzudenken. Wo halte ich fest? Wo halte ich fest an meinen Rechten? Wo bin ich in Konfliktsituationen derjenige, der unbedingt Recht haben will? Statt einfach mal loszulassen. Wo könnte ich ein Ermutiger sein? Wo könnte ich geben, wie Jesus gegeben hat? Mit einer ganz anderen Haltung. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte gehört von einem Redner. Ich habe es mir entlehnt, weil sie einfach perfekt zu meiner Predigt, zu meiner Botschaft, die heute Nachmittag passt. Die Geschichte von zwei Brüdern. Der jüngere Bruder arbeitete in einem Supermarkt. Es war ein einfacher Job, aber er liebte es. Es war einfach großartig für ihn. Auch die Menschen, die in den Laden kamen, die mochten ihn sehr, weil er immer so freundlich war, weil er zuvorkommend und hilfsbereit war. Er wohnte auch ganz in der Nähe und er brauchte deshalb auch kein Auto. So, das Leben war rund und war alles gut für ihn. Aber eines Tages passierte es, der Supermarkt wurde verkauft und geschlossen. Sein Leben war plötzlich leer. Es war, als ob man ihm den Boden unter den Füßen weggezogen hatte. Er wusste gar nicht mehr, sich zu sortieren und zu orientieren, was er denn jetzt machen sollte. Er hatte einen Bruder, sonst weiter keine Verwandten. Aber dieser ältere Bruder war ein erfolgreicher Unternehmer. Hatte ein großartiges Haus und fuhr immer das neueste Auto, das Beste. Als dieser ältere Bruder erfuhr, dass es seinem jüngeren Bruder so schlecht ging, entschließ er sich, ihn zu besuchen. Gemeinsam sind sie essen gegangen, hatten eine gute Zeit beim Essen im Restaurant und haben sich über ihre Kindheitsstreiche und wie sie sich gegenseitig geärgert hatten und die Eltern geärgert hatten, was sie da so ausgefressen hatten, hatten so richtig schön drüber ausgetauscht und erzählt. Es war eine richtig gute Zeit. Dann sagt der ältere Bruder zu dem Jüngeren, sagt, weißt du, ich habe was für dich. Ich habe gehört, wie es dir geht. Ich habe einen Job für dich. einen richtig guten Job. Und er hat ihm das alles erklärt und der jüngere Bruder war ganz happy, sagte, ja, super, danke schön, klasse, die Stimmung hebte sich noch mehr. Aber das Beste kommt noch. Im nächsten Augenblick zückt der Unternehmer den Autoschlüssel und sagt, kannst du mich bitte nach Hause fahren? Und da sagt er, ja, okay, mach ich. Und nee, nee. Kannst du mich bitte mit deinem Auto nach Hause fahren? Was? Ich habe doch gar kein Auto. Doch, jetzt hast du eins. Wow, hat er gedacht. Jetzt fuhr er auch mal mit so einem richtig tollen Auto und fuhr seinen Bruder nach Hause. Er war ganz happy. Er kommt dann doch zu sich selbst nach Hause, nachdem er seinen Bruder abgesetzt hatte, stand dann da draußen und hat sein Auto betrachtet. War ganz glücklich, ganz happy, hat nur so ein bisschen hier und da poliert, was da noch zu polieren war, so ein paar Kleinigkeiten, er war einfach happy. Und wie das manchmal so ist in bestimmten Orten, manche Leute kriegen ja alles mit, wenn jemand draußen ist. Habt ihr das auch schon gemerkt? Die Nachbarn, die sehen alles. Und schon waren die Nachbarn draußen und haben ihn gefragt, hey, was ist denn mit dir? Wo hast du denn das tolle Auto her? Sagt er, ja, hat mir mein Bruder zu Weihnachten geschenkt. Wow, ein großes Raunen ging durch die Gruppe. Ein kleiner Junge stand daneben, der hat das mitgekriegt und der sagt voller Begeisterung, wow, so einen Bruder, Pünktchen, 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 Pünktchen. Was denkst du, was er gesagt hat? Wahrscheinlich denkst du, so einen Bruder hätte ich auch gern. Hat er aber nicht gesagt. Weißt du, was er gesagt hat? So ein Bruder möchte ich auch gern sein. Ich möchte dich einladen, so wie unser großer Bruder zu sein, der sein Herz und sein Leben entäußert hat, um dich und mich zu versöhnen mit Gott. Und nicht nur zu versöhnen mit Gott, sondern unsere Herzen und unsere Leben zu verändern. Dein Reich komme, dein Wille und geschehe ist nicht ein Gebet, sondern ist ein Leben. Ein Leben, das mich über das hinaushebt, was ich bis jetzt gelebt habe. Über meine Denksysteme, über meine Bewertungssysteme in eine neue Dimension hinein. Genährt und verändert durch die Kraft der Liebe Gottes. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest. Gott, Vater im Himmel, ich danke dir für diese Augenblicke. Ich danke dir für das Beispiel, was du uns gegeben hast. Und ich bitte dich, lass du dieses Bild von Christus, der sich entleert, entäußert hat, lebendig werden in unseren Herzen und Gedanken, dass es uns immer und immer wieder nachgeht. Ich wünsche, dass diese Kraft der Liebe und diese Kraft der Versöhnung unsere Herzen immer näher an dein Herz dranzieht, dass wir loslassen können, was uns blockiert, was uns abhält, dass wir uns einlassen können, so wie Jesus sich eingelassen hat. Ich danke dir. Amen.